Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Dieses Mal sind wir im Sog der europäischen Banktitel, die Credit Suisse deutlich unter Druck und die Turbulenzen dort ziehen den gesamten europäischen Bankenkomplex mit in den Keller. Ein sehr emotionsgetriebener Markt, der an den Regionalbanken in den USA nicht spurlos vorübergeht. Ein Tag der Stabilisierung und jetzt geht es auch hier wieder bergab. Außerdem die Erzeugerpreise und Wirtschaftsdaten unter den Erwartungen des Marktes. Sehr wahrscheinlich, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche den Leitzins entweder nur um 25 Basispunkte oder gar nicht mehr anheben wird. Die Bilanzreduktion könnte ebenfalls beendet werden. So, ja, ein freundlicher Tag im Bankensektor macht eben noch keinen wirklich großen Unterschied aus. Und das war die Frage heute Morgen. Kann sich denn diese Erholung bei den Regionalbanken in den USA halten? Naja, wenn da nicht die europäischen Banken wären, denn die Kursschwäche kommt heute vor allem aus Europa. Es geht das Ganze um die Credit Suisse. Heute Morgen hat der größte Aktionär der Credit Suisse betont, dass man nicht plant, weitere Finanzhilfe zu leisten. Die Saudi National Commercial Bank, die Aktien der Credit Suisse sind an der Wall Street fast 30% auf der Verliererseite. Man muss immer wieder betonen, die Aktie ist ohnehin nur noch bei 1,80 Dollar. Also da machen 10 Cent schon prozentual große Schwankungen aus. Und ich finde, man muss hier gerade in diesen Momenten der Panik, ich hatte heute Morgen schon einen Livestream bei mir auf Instagram, und wenn man sich die Reaktionen anschaut, ich habe Angst, was passiert mit den Banken, ist mein Geld sicher, dann merkt man, dass hier sehr, sehr stark Emotionen mit im Spiel sind. Denn nochmal, die Credit Suisse ist nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit einem Monat, sondern seit Monaten, man muss fast von Jahren sprechen, ein wandelndes Desaster. Und wie bitter, dass letztendlich das Top-Management dort das über Jahre lang nicht in den Griff bekommen hat. Also so richtig überrascht kann man doch eigentlich nicht sein bei der Credit Suisse. Dass die UBS parallel signalisiert, in den letzten Tagen hätten aufgrund der Turbulenzen die Kapitalzuflüsse zugenommen. Na, da sitzen dann viele da und rechnen eins und eins zusammen. Naja, wenn die Credit Suisse hier Schwierigkeiten hat und die UBS sagt, wir sehen Kapitalzuflüsse, dann ist das eventuell auf Kosten der Credit Suisse. Das war der nächste Faktor. Und abgesehen davon rechnet man immer noch damit, dass die EZB morgen den Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird. Für mich ist das, was wir hier vorbörslich bei den europäischen Banken sehen, eine absolute emotionale Überreaktion. Ich meine, schaut man sich mal die Bilanzen an, der BNP und auch der SOC Gen mit die stärksten europäischen Banken, dann kann man hier eigentlich nur den Kopf schütteln. Und wenn man ruhig bleibt, dann bieten sich gerade in diesen Momenten der überhöhten Emotionen und der Ängste natürlich auch Gelegenheiten, um die Perlen in dem Sektor mit aufzusammeln. Ich glaube nicht, dass man sich um die BNP oder die SocGen Gedanken machen muss oder eben auch um eine UBS. Tatsache ist jedenfalls, dass der Stein des Anstoßes der sehr schwachen Kurse bei uns an der Wall Street in diesem Fall also aus Europa kommt. Wir hatten gestern bei Morgan Stanley die Financials Conference. Dort haben sehr viele europäische Banken gesprochen und das sieht alles doch erstaunlich ruhig aus, muss man sagen, im Vergleich zu dem, was man letztendlich gesehen an den Aktien heute sieht. Und nochmal, wenn die Credit Suisse aufgefangen werden muss, wen wird das überraschen? Oder wenn sie filettiert wird, das Investmentbanking der Credit Suisse ist ja immer noch durchaus achtenswert hier in den Vereinigten Staaten, dann heißt das noch lange nicht, dass die Kundeneinlagen flöten gehen. Was flöten geht, ist das Aktionärskapital. Aber die Aktie ist eh bei 1,80 Dollar. Und wer das Ding tradet, tradet genauso gut AMC oder eine Bed Bath & Beyond. Das ist alles mehr oder weniger schon über einen Kamm zu scheren. Sage ich jetzt mal übertrieben. Also jeder Banker, der hier zuhört, bitte nicht den Kopf schütteln. Ich versuche das hier relativ vereinfacht auch mit darzustellen. Also nochmal. In Momenten wie diesen bitte die Ruhe bewahren und anfangen zu realisieren, dass wenn die Hütte brennt, durchaus auch so manche Hütte brennt, die vielleicht auch Chancen bietet. Aber haken wir das Thema Europa ab, kommt zurück hier in die Vereinigten Staaten. Das Thema der Banken generiert bei uns nach wie vor auch sehr, sehr viele Schlagzeilen. Der Vorstand der State Street Bank betont, dass die Entscheidung der Ratingagentur Moody's, einzelne Regionalbanken gestern abzustufen, sei eine terrible overreaction, eine absolut schlechte Überreaktion gewesen. Und die Ratingagentur S&P betont heute Morgen, dass man nicht davon ausgeht, weitere US-Banken auf die Negative Watchlist zu setzen, also für potenziell weitere Downgrades. Wir sehen Insiderkäufe bei Regionalbanken als Zeichen der Zuversicht. Das berichtet Bloomberg. Und für die Signature Bank, die am Wochenende ja geschlossen wurde in den USA, nehmen US-Regulatoren jetzt die ersten Übernahmeangebote ein. Also man sucht hier Kandidaten, die Signature Bank übernehmen können. Und tatsächlich, wie es eben so ist, ne, wenn die Hütte brennt, dann fängt das große Leichenfleddern an. Das hört sich zwar ein bisschen dramatisch an, aber wir sehen es, wir hören heute Morgen erneut, dass die First Republic Bank mit mindestens einer Private Equity Gesellschaft über Kapital gesprochen hat, über Kapitaleinschüsse, also in anderen Worten über ein Investment. Und zwar schon vor dem Zusammenbruch am Sonntag und heute Morgen in den Schlagzeilen Goldman Sachs, die Aktie ist heute Morgen auch schwächer, hier berichtet die New York Times, dass Goldman für das Debt Portfolio, also das Kreditportfolio quasi der Silicon Valley Bank, das man für 21,4 Milliarden Dollar erworben hat, Goldman Sachs hat das erworben von der Silicon Valley Bank. Damit hat man schon schätzungsweise und likely, wie die New York Times berichtet, über 100 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen. Ja? Also Goldman Sachs verdient hier letztendlich gesehen und das abgesehen davon, dass das Debt Portfolio wahrscheinlich auch schon wieder an Wert gewonnen hat. Wir haben die Bank of America mit der Meldung, dass man in den letzten Tagen 15 Milliarden Dollar an Kundenzuflüssen hatte. Da sieht man also, dass Kapital teils verlagert wird von den Regionalbanken in die Großbanken hinein, obwohl die Bank of America letztendlich gesehen gestern auch sämtliche Kursgewinne abgegeben hat und daran nicht festhalten konnte. So, kommen wir nochmal zu einem etwas ominösen Aussagen von Larry Fink von BlackRock. Und zwar hat er hier in seinem Annual Letter, ist das was, sein Jahres Annual Letter, was, also ihr wisst, was ich meine, übersetzt halt selber, Annual Letter. Und ich sage es erstmal in Englisch, Warning of further bank failures as the world pays the price for decades of easy money. Fink vergleicht das aktuelle Umfeld mit der Savings- und Loan-Krise Anfang der 80er Jahre. Damals sind über 1000 Lenders, also Kreditgeber, damals kaputt gegangen. Also hier ein recht düsterer Vergleich von Larry Fink, der natürlich nicht ganz unwichtig ist bei BlackRock und hier auch mit an der Wall Street. So, gleichzeitig haben wir Signale, dass die amerikanische Notenbank jetzt eine schärfere Regulatorik einführen wird und Capital Returns, also in anderen Worten, die Dividenden und Aktienrückkäufe der Banken könnten hier etwas gedrosselt werden und der Bankenstresstest dürfte auch verschärft werden, denn der Bankenstresstest, wie sich jetzt herausstellt, hat eben doch wichtige Aspekte wohl nicht mit berücksichtigt. Aber nochmal, das ist eigentlich keine Überraschung, darüber haben wir in den letzten Tagen schon gesprochen. Denn für die Fed ist das natürlich auch eine peinliche Nummer. Wie kann es sein, 3 Bankpleiten in einer Woche und die Fed und unser Chef der Notenbank sitzt im Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress am Dienstag und Mittwoch letzter Woche, ja, und spricht noch davon, dass die Zinsen ja noch deutlich hochgesetzt werden müssen. Das hat sich natürlich jetzt in Windeseile komplett verändert. So, ganz interessant und das ist nicht ganz unwichtig. Nochmal, ich hatte das gestern Abend schon in der Closing Bell. Man spricht ja bei uns davon, dass laut US-Finanzministerium die Kundeneinlagen in Banken sind sicher. Man sagt aber nicht, die Kundeneinlagen bei US-Banken sind versichert, denn das geht rechtlich gesehen nur dann, also die FDIC-Einlagensicherung kann nur dann das Versicherungslimit anheben, wenn der Kongress den Segen erteilt. Und das ist nicht der Fall. Das Finanzministerium sagt vielmehr, okay, also wir können immer wieder Sondersituationen haben, Sonderanträge stellen, wie damals vor ein paar Tagen bei der Silicon Valley Bank oder bei der Signature Bank, und dann sind die Kundeneinlagen sicher, auch die, die nicht versichert sind. So, und jetzt haben wir also schon die ersten Kommentare aus den Seiten der Republikaner, dass eine generelle Anhebung der Versicherungsbeiträge diskutiert werden sollte im Kongress. Deposit Insurance, Einlagenversicherungen. Einige Vertreter der Republikaner, die Teil sind des House Financial Services Committees, also ein Komitee, das den Finanzbereich mit überwacht. Und hier wird also jetzt diskutiert, temporär die Einlagensicherung unlimitiert anzuheben, um eine mögliche Ansteckungsgefahr im Bankensektor zu reduzieren. Die Republikanerin Maxine Waters spricht sich auch dafür aus, dass das jetzt tatsächlich auf dem Tisch sei. Man müsse darüber nachdenken, diese Einlagensicherung auszuweiten, um Ruhe im Finanzsystem zu schaffen. Look, dass hier viele nervös werden bei solchen Schlagzeilen. Wie schlimm muss es um das Bankensystem stehen? Das ist letztendlich verständlich, aber nochmal, wir sehen, dass auch durch die Maßnahmen, die die Notenbank am Wochenende ergriffen hat, dieses Finanzierungsfenster eben doch auch schon im Wesentlichen sehr ein Rahmen geschaffen wurde, der die Regionalbanken absichert. Das muss man hier ganz klar sagen, und man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen der Reaktion der Aktienkurse und der emotionalen Reaktion. Das ist wichtig, ne, dass Emotionen eingefangen werden, ne? Denn wenn die Leute anfangen, tatsächlich zu den Regionalbanken zu rennen, um ihre Kohle abzuheben, aus Angst. Die Kommunikation ist jetzt absolut entscheidend, wie man damit letztendlich gesehen umgeht. Und nochmal, die Credit Suisse, ich meine, Guys, das ist ein schleichender Niedergang gewesen seit aller Ewigkeit, ne? Die Bude brennt. Aber wie kann das letztendlich gesehen wirklich überraschen? Und die Credit Suisse ist nicht die BNP und ist auch nicht die SocGen und ist nicht die UBS. Also schön kühlen Kopf behalten. Wer nervös ist, ne, bleibt eben draußen, bis sich die Lage an der Wall Street und auch in Europa wieder ein bisschen legt. Aber man muss hier wirklich auch erkennen, dass gerade solche Momenten eben auch Chancen bieten. So, und damit komme ich jetzt mal rüber zu den anderen Meldungen heute Morgen und vor allen Dingen auch zur amerikanischen Notenbank. Mein Name ist Jerome Powell und also wir wissen schon, was wir tun. Really? Wir wissen, was wir tun. Okay, ihr habt zu lange geschlafen, bis ihr überhaupt mal die Zinsen angehoben habt. Bei der EZB war es nicht anders. Und jetzt habt ihr das Rad mal so weit überdreht, dass der Scherbenhaufen angerichtet wird bei den US-Banken. Das Problem ist ja nicht, dass die Banken hier große Fehler gemacht haben. Die Banken haben nun mal Staatsanleihen und hypothekenbesicherte langlaufende Anleihen. Die sind in den Portfolien. Es ist ganz normal in den USA, dass Kundeneinlagen von der Bank natürlich auch investiert werden, unter anderem eben in langlaufende Staatsanleihen. Wenn die Fed da sitzt und dann mal den Leitzins von 0,5 auf quasi 400, 500 Basispunkte anhebt, die stärkste und aggressivste Zinsanhebung in einem so kurzen Zeitfenster, und dann zu glauben, es hat keine Folgen. Guys, das ist doch, ja, natürlich hat das Folgen. Und ich will nicht schon wieder drauf eingehen, weil ich in den letzten Tagen oft darüber gesprochen habe. Wir hatten immer Unfälle im Finanzsystem, wenn die Notenbank übertrieben hat. Die Savings- und Loan-Krise, die Lateinamerika-Schuldenkrise, der Kollaps von LTCM. Ich habe es in den letzten Tagen oft genug aufgezählt. Und jetzt sehen wir es eben auch seit einer Woche im Bankensektor. Jetzt sehen wir, welchen Schaden die Fed mit dieser Geldpolitik auch da angerichtet hat. Anstatt mal zu sagen, hey, jeder Hempel an der Wall Street weiß, dass Zinsanhebungen eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich in die Wirtschaft durchgefressen haben. Take it easy, Guy. Ich meine, lass das doch mal durchs System laufen, bevor jetzt 6% Leitzins, 6,5% Leitzins, das ja bei uns in der letzten Woche noch diskutiert wurde, das muss man sich mal vor Augen halten, nicht von Jerome Powell. Ja. Powell hatte letzte Woche auch schon gesagt, in dem Rechenschaftsbericht, ob 25 oder 50, hängt jetzt von den Daten ab. Well, ne, wie war das noch? 1, 2 oder 3, ne? Wer hat recht, das zeigt das Licht. Ja, so, und jetzt brennt das Licht nämlich. Und die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 22. März von 25 Basispunkten liegt immer noch bei etwa 70%. Wie dem auch sei, gute Chancen, dass wir gar keine Zinsanhebung mehr kommen. Denn wenn man sich jetzt tatsächlich mal die Wirtschaftsdaten anschaut, lieber Jerome Powell, du kriegst das, was du haben willst. Und möglicherweise sogar etwas zu viel von dem, was du haben willst. Die Erzeugerpreise im Februar im Vormonatsvergleich minus 0,1%. Erwartet wurden plus 0,3%. Exklusive Nahrungsmittel und Energie unverändert. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,4%. Das heißt, die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat kühlen erheblich ab. Im Vorjahresvergleich deutlich niedriger als erwartet. 4,6%, erwartet wurden 5,4%. 4,4% exklusive Nahrungsmittel und Energie, das niedrigste Niveau seit März 2021. Die Inflation lässt also nach. Die Wirtschaft lässt aber auch nach. Wir haben die den Empire Index der verarbeitenden Industrie bei minus 24,6 für den März. Erwartet wurde ein Minus von 18. Die Preiskomponente lässt auch nach. Die Einzelhandelsumsätze im Februar minus 0,4%. Exakt im Rahmen der Erwartung. Rückläufig exklusive Autos ein Minus von 0,1%. Jerome Powell hat jetzt jegliche Möglichkeit zu sagen, well, wir sehen, dass die Wirtschaft abkühlt. Ja, die Verbraucherpreise waren im Rahmen der Erwartungen, aber sie waren nicht heißer als erwartet. Und der Arbeitsmarktbericht, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne verlieren an Dynamik. Jerome Powell hat jetzt jegliche Möglichkeit, hier letztendlich gesehen mit auf die Bremse zu treten und das zu argumentieren. Jetzt kann ich euch sagen, was wir nicht sehen wollen. Was wir nicht sehen wollen, ist eine Notenbank, die jetzt rauskommt und am 22. März sagt, okay, also, wir heben die Zinsen jetzt gar nicht mehr an, aber dafür werden die Dots angehoben für 2023. Was bedeutet das? Die Dots signalisieren, was die Notenbank in Zukunft plant, also die Zinsschritte. Wenn die Notenbank hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt gar nichts, aber die Dots werden angehoben, dann wird signalisiert, okay, also in Anbetracht des aktuellen Umfelds und der Probleme, die jetzt sichtbar werden, pausieren wir jetzt mit der Möglichkeit, down the road wieder weiter anzuheben. Das wäre die falsche Message und eine Message, die der Markt nicht sehen möchte. Und lieber ist den meisten Marktteilnehmern, hey, let's get it done, noch einmal 25, dann kannst du zumindest sagen, okay, also ich stehe jetzt nicht da wie der absolute Vollpfosten, weil ich die Probleme der Regionalbanken nicht gesehen habe und dachte, die Wirtschaft braucht noch ein bisschen mehr Bremsung. Let's get it done, wir machen noch mal 25 und danach aber ist Pause, und zwar Ende des Anhebungszyklus. Wir warten erstmal ab, wie die Daten jetzt ausspielen in der Wirtschaft. Und er hat die Möglichkeit, die Reduktion der Bilanz auch einzustellen erstmal. Denn ich meine, was ist denn das Finanzierungsfenster der FED, das eröffnet wurde für die Banken? Ich nehme deine Staatsanleihen zu 100%, ne, und gebe dir dafür einen Kredit. Das ist eigentlich so eine Art QE, quantitative Lockerung, muss man sagen, ja. Und Powell hat in den letzten Monaten immer wieder die Bedeutung der Bilanz runtergespielt. Die ist ja schon deutlich reduziert worden. So, take it easy, pausiere die Reduktion der Bilanz, Ende der Zinsanhebungsphase, lass das jetzt mal ausspielen. Das ist für den Kapitalmarkt schon schwer genug, das alles mit zu verdauen. Denn die Ertragszahlen, die Schätzungen laut Morgan Stanley sind immer noch zu hoch. Und ich meine, Mike Wilson, über den sich viele noch lustig gemacht haben vor ein paar Wochen, der bekommt jetzt plötzlich eben doch wieder recht, dass jede Rallye verkauft werden sollte. Die Bärenmarkt-Rallye ist vorbei und der Markt steht unter Druck. So, jetzt bin ich gespannt, wie hier Ruhe im Bankensektor wieder mit geschaffen wird und ob diese Emotionen, die wir hier haben, auch wieder sich legen. Ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Entscheidung, well, ich habe gestern auch die Rallye für mich wieder verkauft. Ich habe Schwab im Opening rausgeschmissen, hatte über 80% Cash, wie ich gestern Abend in der Closing Bell aus der Küche sozusagen schon gesagt hatte, und stocke heute Morgen wieder auf. Unter anderem auch eben im Bankensektor und bei europäischen Banken, bei den Perlen, selbst wenn die noch ein bisschen abschmieren sollten. Ich muss sagen, I'm relaxed. Ich glaube nicht, dass die BNP und SocGen hier wirklich größere Probleme bekommen werden. Aber gut, so be it. Das ist nur das, was ich mache. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Ich bin kein Leuchtturm hier. Ich mache nur Berichterstattung und ich teile die Leidenschaft, die ich für das Thema habe. Und die bleibt trotz des ganzen Wahnsinns, den wir aktuell erleben. Kurz noch ein paar Randnotizen. Wir haben die Aktien von Meta heute Morgen bei der Bank of America auf den Empfehlungslisten. Kursziel wird angehoben auf $230. Wir haben ja gestern wieder eine Entlassungsrunde bekommen bei Meta, wie erwartet wurde. Die Kapitalinvestitionen werden auch gedrosselt. Die Citi hebt das Kursziel auf $260 an. Das Brokerhaus Stifel auf $230. Wir haben die Credit Suisse, jawohl, die First Solar heute Morgen zum Kauf empfehlen. Entschuldigung, mit neutral einstufen. Kursziel steigt auf 163 und wir haben Lyft und Uber auf den Empfehlungslisten bei der Deutschen Bank. Hier steigen die Kursziele. Gestern die Entscheidung in Kalifornien im Berufungsgericht war zugunsten der Ridesharing-Unternehmen. Uber war gestern solide auf der Gewinnerseite. Ne? Netflix steht bei Oppenheimer in den Schlagzeilen, Kursziel $415 und Susquehanna spricht sich zu Boeing aus, positiv, Kursziel $245. Also, ich wünsche euch einen trotz des Umfelds wirklich guten Handelstag. Nerven behalten, Guys, wirklich Nerven behalten. Diese Sprüche, kaufen, wenn die Kanonen donnern, ja, oder kaufen, wenn die anderen schreien. Keep that in mind. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, wenn unser Onkel Buffett aus Berkshire Hathaway mal die ein oder andere Investition trifft im Bankensektor. Ne? Also, wenn die Hütte brennt, gibt es immer auch Chancen, also die bitte nicht übersehen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, behaltet die Nerven, ich werde mich sicherlich heute nochmals melden. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.